Genau, let's go, let's do it.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena. Hi Lena.
Hi Chrissy.
Na?
Na?
Starten wir heute in unseren zweiten Teil von den Cues?
Auf jeden Fall. Genau, wir haben euch ja beim letzten Mal mitgenommen, einmal in unsere Haltung, auch so Grundprinzipien. Es geht darum, Cues sind ja letztlich die Worte, die Bilder, die wir nutzen, um Menschen anzuleiten im Bewegungsunterricht, im Yoga-Unterricht. Und wir wollen so ein bisschen den Raum dafür öffnen, dass wir entweder manche alteingesessene Cues sozusagen hinterfragen oder auch unsere eigene Haltung dahinter nochmal überprüfen und auch einfach mit euch ins Gespräch gehen, welche Bilder funktionieren für euch, weil das ist ja immer eine Form von Übersetzung. Es ist ja nie, dass wir garantieren können, dass das, was ich meine, wie ich es sage, so bei der anderen Person ankommt. Und wir empfehlen euch, bevor ihr hier reinhört, auf jeden Fall den ersten Teil der Folge zu hören, dann könnt ihr auf jeden Fall gut anknüpfen, denn neben den Grundprinzipien haben wir euch schon mal von Fuß bis Becken mitgenommen. Die Core haben wir auch immer wieder schon angesprochen und da starten wir jetzt nochmal rein. Lena hatte beim letzten Mal, genau, du hast eine richtig coole Übung angeleitet. Das ist eine, die ich mir auch schon von dir abgeguckt habe, weil es ja immer wieder Sinn macht, auch gerade den Chor erstmal wieder anzusteuern und Kontakt aufzunehmen, damit wir dann auch in komplexeren Positionen, Bewegungen tatsächlich die Chormuskulatur mitnehmen und nicht über andere Strukturen kompensieren.
Ja.
Wir können ja noch mal so ein bisschen, also ich glaube, grundsätzlich ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen, dass der Chor, unsere Mitte, eigentlich ja für alle möglichen Bewegungsformen, für unsere Körperhaltung, dass es da wichtig ist, eine gewisse Form von Aktivität und Stabilität zu haben, ohne dass es heißt, dass unser Körper permanent überangespannt sein muss.
Ja.
Das heißt, wir wollen eigentlich wie auch in anderen Körperbereichen, aber gerade hier ist es besonders wichtig, weil es so unser Zentrum ist, weil es auch zwischen ja, letztlich Beckenboden, Atmung, irgendwie ein ganz wichtiger Teil einfach für die Atmung ist, ein ganz wichtiger Körperbereich.
Ja.
Deswegen ist es gerade hier total sinnvoll, wenn wir uns da wirklich auch nochmal Zeit nehmen, Kontakt aufzunehmen, wirklich die richtige Muskulatur anzusteuern. Und du hast beim letzten Mal ja auch nochmal ausführlich gesagt, warum es keinen Sinn macht, vor allem immer nur die gerade Bauchmuskulatur anzusteuern, sondern wir unseren Chor ja wirklich als ein 360-Grad- Gebilde verstehen, was beatmet wird, was sich bewegt, was Druck managt im Körper, wo tiefliegende Muskeln und Faszien quasi durchlaufen, die wir mitnehmen wollen in die Praxis.
Yes, ich mache mir mal gerade eine Notiz. Ich habe gerade eine Idee für eine nächste Folge. So, das kommt auf unsere Ideenliste.
Genau, schon mal Teaser.
Druckmanagement.
Ja,
genau. Ja, voll wichtig. Ja, genau. Also Core bedeutet halt nicht Daueranspannung, soll hart sein, muss irgendwie funktionieren, sondern Core ist ja vor allem die Integration, die Verbindung, das, was uns halt unterstützt, in unseren Körper mit zu halten, Körperschwerpunkt zu managen. Genau. Und wir sind beim letzten Mal schon auf diesen Cue eingegangen, zieh den Bauchnabel nach innen, dass der einfach nicht sinnvoll ist, weil das halt nur die gerade Bauchmuskulatur adressiert. Auch sowas wie mach den Bauch fest, es macht das Gleiche, dass wir da halt einfach besser in Richtung Beckenknochen gehen können und dass die Sitzbeinhöcker vielleicht ein bisschen mehr loslassen dürfen. Und oft in vielen Dingen wird auch einfach benannt, sowas wie spann deine Mitte an, mach deine Mitte fest oder finde deine Mitte. Das ist für viele halt einfach schwierig, weil diese Mitte halt für für viele Leute wenig spürbar ist oder halt schwer spürbar ist. Und da dann halt wirklich gute Cues zu geben, sich nah immer ranzutasten oder auch diese Übung, die ich angeleitet hatte, dann zu machen, macht einfach Sinn.
Genau, vor allem das nochmal so ein bisschen zu differenzieren, ne? Also gerade auch die seitliche Muskulatur auch mitzunehmen, statt immer nur die gerade Bauchmuskulatur zum Beispiel.
Voll, tief, gerade, also tief, seitlich, hinten.
Genau. Also dass wir zum Beispiel in der Atmung auch immer wieder dazu anleiten können, dass wir wirklich auch über die Seiten entleeren, als Grundlage dafür, dass wir über die Seiten überhaupt auch wieder weit werden können. Oder vielleicht auch, wie du es, finde ich total sinnvoll, das habe ich auch so für mich übernommen, auch anzuleiten, die, also es geht ja auch darum, wir brauchen eigentlich gar nicht so viele krasse Core-Übungen, ist natürlich alles cool, aber die Atmung ist ja eigentlich die ultimative Core-Übung sozusagen. Und darüber können wir eben dann auch in einer Bewegungs- und Yoga-Klasse schon ganz viel steuern. Und was ich von dir auch mitgenommen habe, ist auch die vorderen Rippen quasi mit zu integrieren als Grundlage dafür, wirklich komplett zu leeren. Und du sagst, glaube ich, dass du die vorderen Rippen quasi dir vorstellst, als würdest du die vorne in deine Hosentaschen ziehen sozusagen.
Ja,
ne?
Genau, sie so runterzulassen. Ja, ich meine, dann sind wir ja in der Verbindung zum Brustkorb und ich glaube, gerade Core, Becken sind ja einfach, ist einfach die Kette dann weiter nach oben Richtung Brustkorb. Und also beim Brustkorb ist mir einfach, gerade was so gängige Cues sind, ist, bring Länge in deine Wirbelsäule, also auch in deinen Brustkorb, die hängt halt an der Wirbelsäule, ist Schwachsinn. Atme ganz tief ein. Die meisten Leute, viele Leute leben in einem eingeatmeten Zustand und können eigentlich überhaupt nicht die Luft rausbringen. Das heißt, es geht eigentlich vielmehr darum, erstmal zu schauen, wie kann die Luft raus, bevor sie wieder reinkommt. Und gerade im Yoga gibt es ja super viel auch in der Einatmung anhaltende, also nach der Einatmung anhaltende Atempausen, die das eigentlich alles nochmal wieder pushen und auch sehr sympathikoton sind, also die Aktivität eigentlich steigern. Und da finde ich halt, gerade was diese Weite, diese Länge, dieses immer zu einatmen angeht, ist es eigentlich wichtig, genau erstmal in das Gegenteil zu gehen oder auch wiederum, das haben wir in Folge 1 schon gesagt, diesen Raum zu ermöglichen, sich überhaupt erstmal eine eigene Landkarte zu verzeichnen. Und das funktioniert halt nur, wenn ich beide Pole adressiere. Das heißt also, wirklich mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich meinen Brustkorb komplett entleere? Kann ich das überhaupt? Und das ist das, lass die Rippen runterkommen, lass die Rippen Richtung Hosentasche sinken. Wenn man in Rückenlage auf dem Boden liegt, zu spüren, wie die Wirbelsäule und auch der Brustkorb in den Boden sinkt in der Ausatmung. Und dann, das Schöne ist ja, wenn wir dann halt sagen, atme ein, und da geht's gar nicht um tief einatmen, weil wenn viele Leute, wenn man anleitet, atme tief ein, machen viele Leute das, die fangen an und atmen, saugen die Luft ein. Das könnt ihr gerne mal jetzt alle zu Hause ausprobieren. Da spannt sich automatisch jeder Nasenflügel an. Ich kriege jetzt sofort immediately Spannung in den Nacken und das Ganze produziert eigentlich nur meinen Nacken. Und was wir halt nicht wollen, ist halt Spannung in den Nacken bringen in der Einatmung, sondern eigentlich vielmehr sagen, atme sanft ein, atme leise ein, atme vielleicht auch langsam ein.
Oder auch passiv, ne? Lass den Atem kommen, lass den Atem einströmen, lass den Atem dich füllen. Und lass ihn dann auch wieder gehen sozusagen. Also das letztlich, wenn wir auch wieder bei Haltung sind, wenn wir nicht nur unseren Körper trainieren wollen, sondern auch ein gewisses Mindset mitnehmen wollen oder auch philosophische Ansätze beispielsweise jetzt aus dem Yoga in den Alltag integrieren wollen, dann ist das natürlich eine ultimative Übung, auch uns einzulassen und hinzugeben, ne, den Atem kommen zu lassen und wieder gehen zu lassen. Wahnsinnig schwierig, aber da können wir natürlich auch über unsere Worte, über unsere Cues ein Stück weit zumindest immer wieder vermitteln und anbieten, ne, dass Menschen das dann
Voll. Und jetzt erinnere ich mich wieder daran, was wir in Folge 1 gesagt haben, nämlich, dass der Atem unsere Taktgeberin ist. So, wenn ich jetzt in einer Fitness-Yoga, was auch immer Klasse bin, in einer Bewegungsklasse und merke, ich fange an, richtig forceful, also richtig dolle einzuatmen mit ganz viel Spannung, dann darf ich immer mal kurz innehalten und überlegen, Mensch, ist es hier gerade noch das Anstrengungslevel, das mir gut tut, oder schieße ich gerade übers Ziel hinaus? Und natürlich steht dann da wieder eine Entscheidung hinter. Und als anleitende Person bin ich immer in dem Moment bei einer Schülerin oder bei einem Schüler und weise darauf hin und versuche, die Person wirklich wieder in eine Langsamkeit zu bringen und auch da wieder Raum zu schaffen, um ich sag mal, Atmung wieder entspannt zu ermöglichen. Und wenn ich merke, dass in einer Klasse von 10 Leuten 5 genau das haben, pace ich die ganze Klasse runter. Weil das bringt halt nichts, dass da jetzt 5, 6 SchülerInnen halt nur am Kämpfen sind. Und das ist halt auch dann wieder die die Macht oder die Steuerung, Macht will ich das gar nicht nennen, aber die Steuerung, die wir halt als Lehrende in der Hand haben, wo wir halt dann auch gucken können, wie können wir Klassen guiden. Und das ist egal, ob das jetzt halt Pilates, Yoga, wie auch immer, Bewegungsliebe in meinem Fall halt ist. Und ja, genau.
Voll. Vielleicht kommen wir so zum Brustkorb zusammenfassen, dass es darum geht oder wir auch unsere Worte so wählen dürfen, dass wir erlauben, dass wir Raum schaffen zwischen den Rippenbögen, 360 Grad sozusagen, und dass wir das nicht krass forcieren oder machen, sondern dass wir es entstehen lassen. Wieder von innen nach außen ist jetzt eigentlich auch wieder das zweite Prinzip, was wir im letzten Mal angesprochen haben. Ne? Also
voll,
den Raum von innen entstehen zu lassen, anstatt ihn krampfhaft aufzureißen.
Und auch nochmal eine Bauchatmung. Das haben wir auch schon mal in unserer Atemfolge, Verweis, hüpft da gerne hin, drauf verwiesen. Die ist in diesem Fall nicht sinnvoll. Atmet in euren Brustkorb und dadurch, was Chrissy gerade sagte, lasst ihr von innen nach außen das entstehen. Und wenn deine Schülerinnen das nicht können oder du merkst, das ist schwierig hier, dann pace runter, dann geh mit denen erstmal wieder in die erstmal in Atemcues rein, in ganz einfache Wahrnehmungsübungen. Wie können sich Rippen eigentlich auffächern? So, und das ist einfach echt wirklich, wirklich wichtig. Brustkörbe müssen sich bewegen, weil dann kommen wir zu den Schulterblättern, wir kommen zum Nacken, wir kommen im Prinzip zu diesem ganzen Nacken-Schulter-Bereich, der bei viel zu vielen Menschen hier in der westlichen Kultur nonstop angespannt ist. Und das sind alle Strukturen, die hängen an deinem Brustkorb. Ja. So, ja. Und wenn dein Brustkorb sich nicht bewegt, warum soll sich ein Schulterblatt dann bewegen? Warum soll sich der Nacken irgendwie entspannt an dem Brustkorb, mit dem Brustkorb harmonisch bewegen? Das wird er nicht machen. Haben die alle keinen Bock drauf?
Total. Und da sind wir schon eigentlich bei den Schulterblättern, ne? Die kleben sozusagen hinten im besten Fall nicht statisch am Brustkorb dran, wie bei so Cues wie zieh die Schultern weg von den Ohren, zieh die Schultern nach unten, zieh die Schulterblätter nach hinten. Ne? Da haben wir nicht so eine geschmeidige, fließende Bewegung der Schulterblätter über den Brustkorb, die wir aber ja eigentlich erreichen wollen.
Ja, und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, deine Schulterblätter sind abhängig von deinem Brustkorb. Die Schulterblätter machen nicht irgendwas unabhängig von deinem Brustkorb. Und wenn der Brustkorb einfach nicht atmet, bei, weiß nicht, den Schülerinnen nicht, bei dir nicht, bei wem auch immer, dann können sich die Schulterblätter nicht, so wie Chrissy gerade sagte, harmonisch anschmiegen, unabhängig, also einfach bewegen. Das funktioniert nicht. Und wenn wir die dann noch festmachen, zusammenziehen, also das ist ja Immobilität par excellence. Und
das heißt, da können wir im Prinzip auch immer wieder mit reingeben, lass deine Schulterblätter dürfen sich hinten über den Rücken, über den Brustkorb bewegen oder die Schulterblätter dürfen geschmeidig sein. Ne? Also, dass wir das auch gezielt immer wieder mit reingeben oder spür mal, ob deine Schulterblätter fest sind und eher quasi an einer Stelle kleben oder ob die eine Bewegung mitgleiten können.
Und dann auch einen Reach mit einbauen, also quasi Das, was wir alle immer kennen, ist diese Schulterblätter zusammen und nach unten, dann diesen Mythos, dass wir unsere Schulter eigentlich im Alltag auch zurückmachen müssen. Damit fördern wir eigentlich nur noch mehr die Spannung im Rücken und so eine Extension, die dadurch einfach passiert. Und ich mache das dann einfach total gerne, dass ich dann immer wieder ins genaue Gegenteil reingehe, nämlich halt zu sagen, streck den Arm nach vorne aus und stell dir vor, du greifst irgendwie in ein Gewürzregal oder du willst eine Fanta nehmen oder irgendwie sowas. Und dass wirklich einfach mal die Schulterblätter quasi komplett wegkommen, also nach außen gehen in eine sogenannte Protraktion. Wenn wir sie zusammenziehen, ist das eine Retraktion und wenn wir die Schulterblätter quasi voneinander wegbewegen, ist das eine Protraktion. Und dieser Reach ist eigentlich total sinnvoll, um dem Brustkorb auch die Möglichkeit zu geben, nach hinten zu entspannen. Und dann können die Schulterblätter überhaupt erst wieder eine Form bekommen, weil sie den Brustkorb als Unterlagerung brauchen. So, den haben sie nicht, wenn wir die Schulterblätter zusammenziehen oder uns immer nach hinten in diese Extension reinbewegen. Und das ist dann einfach pure Anspannung, wenn wir das machen.
Genau. Ich meine, wir merken, glaube ich, auch mal wieder, wie eng Sequencing und Cueing zusammenhängen. Ja. Ne? Also man kann es gar nicht ganz voneinander trennen. Aber gerade im Bereich der Schultern dürfen wir, was unser Wording angeht, auch Entspannung anleiten, Geschmeidigkeit, ne, dass die sich bewegen dürfen,
ja.
Statt irgendwie zu sagen, ja,
fest
die Schultern nach unten oder mach das so und so, um auch hier wieder eine ganzheitliche Selbstorganisation zu ermöglichen.
Absolut. Und auch ich weiß nicht, das ist ja auch immer wieder so diese Herzöffnung nach vorne. Das ist ja zumindest in Yoga, ich weiß nicht, ob im Pilates auch, aber in diesen Bubblen einfach immer wieder Thema. Und wir können unseren Brustkorb nach vorne nur öffnen, wenn wir hinten nicht, ich sag mal, gepackt sind, angespannt sind. Wir brauchen einfach dafür genau diese Geschmeidigkeit, genau diese Mobilität, um überhaupt dieses Gefühl von Herzöffnung, dieses Gefühl von, ich kriege vorne im Brustkorb Raum. Und das passiert vor allem dadurch, dass der Brustkorb wieder mobiler wird, also beweglicher. Also wenn ihr euch alle einen Brustkorb vorstellt, nochmal kurz Exkursion zu unserem Brustkorb. Da haben wir ganz viele Rippen, die verbinden sich zwischen dem Brustbein und der Wirbelsäule. Und diese Rippen, deswegen gibt es ja überhaupt eine Herz-Lungen-Massage, sind beweglich. So, das kennen wir alle aus diesem Herz-Lungen-Massage-Thema. Und unsere Atmung bewegt die Rippen automatisch. Das heißt, atmen wir in den Brustkorb ein, haben wir diese Mobilität. So, und je beweglicher die Rippen sind und desto entspannter wir letztendlich ausatmen können und unseren Schulterblättern eine Führungsfläche geben, ja, desto mehr Raum gibt es am Ende für Beweglichkeit.
Und ich finde, da ist wieder der Punkt, wenn wir zum Cueing wieder den Bogen spannen, wenn wir sowas sagen wie werde vorne weit, öffne deinen Herzraum, was auch immer, kann man ja drüber streiten, ist Geschmackssache, ne, das zu benutzen. Aber dann können wir uns nochmal überprüfen, habe ich auch vorher den SchülerInnen schon den Raum gegeben, eben hinten loszulassen, weit zu werden und da die Beweglichkeit reinzubringen. Ja. Ne? Also das heißt, das Cueing ist auch nicht isoliert zu betrachten. Man kann jetzt nicht sagen, so dieser eine Cue ist immer ideal, sondern natürlich geht es auch darum, an welcher Stelle bauen wir den ein oder welche Voraussetzungen braucht der eigentlich?
Absolut. Und an dieser Stelle würde ich auch einfach gerne nochmal auf unsere Folge verweisen, wo wir ganz viel über Regulation und Atmosphäre und ich glaube, wir haben auch in irgendeiner Folge, wir verlinken euch die nochmal in den Shownotes, über wie wir als Lehrer überhaupt Raum gestalten. Ich weiß gerade nicht mehr wann, aber da haben wir auf jeden Fall einmal drüber gesprochen oder auch mehrmals. Das spielt da natürlich alles mit rein. Also Atmosphäre, wie gestalte ich als Lehrer, als Lehrerin den Raum, wie kommen SchülerInnen an? an und dann halt mit meinen Worten, mit dem Cueing letztendlich auch wieder einen Raum, nämlich für den Körper, also einen Körperraum, Rahmen zu schaffen. Und das ist einfach, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit zu betrachten.
Voll. Genau, von den Schultern, die wiederum hängen stark mit dem Nacken zusammen. Ich glaube, das kennen wir aus dem Alltag alle sehr gut, ne? Dass wenn wir Nackenschmerzen haben, es auch viel damit zu tun hat, wie die Schultern irgendwie sind. Das ist natürlich nicht nur in so Alltagspositionen so, sondern das nehmen wir natürlich auch mit in unseren Fitness-, Bewegungs-, Yoga-Unterricht, was auch immer. Gleichzeitig ist der Nacken ja eine Struktur, die oft ganz viel hält und ganz viel Spannung hält, wo wir auch hier, glaube ich, es ist nicht überraschend, wenn es eigentlich darum geht, hier auch mal locker zu lassen. Aber die Frage ist ja eigentlich auch, es reicht dann nicht zu sagen, jetzt entspann den Nacken oder lass mal locker, dann würden wir es alle machen. Aber es braucht ja eigentlich andere Strukturen, die dann dafür den Halt übernehmen. Lena, wie ist deine Meinung zum Nacken? Welche Cues benutzt du da oder welche benutzt du auch gerade nicht?
Also alles was, Kinn zur Brust, zieh den Kopf zurück, mach den Nacken lang. Also alles, was in diese Chin-Tuck-Richtung geht, wo quasi mein Kinn zurückgeht und der Nacken lang wird, ist letztendlich Blödsinn. Ich sag's jetzt einfach mal genauso. Es ist einfach Blödsinn. Wir nehmen uns dadurch Luft zum Atmen, weil der ganze Kehlkopfbereich einfach zu eng und fest wird. Und wir überstrecken unsere Halswirbelsäule, wo einfach eigentlich eine natürliche Lordose, also eine Krümmung sein sollte, die aber nicht da ist, die dann quasi einfach komplett weggecued wird. Und ich weiß für mich, dass ich eine lange Zeit gerade in so Schulterstandgeschichten, halbes Rad Geschichten, also wo es echt so Richtung Rückbeuge und ich benutze meine Schultern und der Nacken ist irgendwie abgewinkelt etc. pp. viel zu sehr in diese Chin-Tuck-Langer-Nacken-Ding war und mir das so oft Ultra-Probleme Richtung Nacken und Halswirbelsäule ausgelöst hat, bis ich dann irgendwann verstanden habe, woran es liegt. Und ich finde es halt viel wichtiger, in den liegenden Übungen zum Beispiel mit einer kleinen Handtuchrolle den Nacken und die Lordose zu unterstützen und da einen sensorischen Input zu geben. Gerade für die Leute, die vielleicht schon eine sehr gestreckte Halswirbelsäule haben und in dieser Chin-Tuck-Position leben. Ich versuche gerade, was den Nacken angeht, auch immer erstmal Becken und Brustkorb gut zu organisieren, ja. Also von unten einmal anzufangen, dass ich das nach oben wieder aufbauen kann.
Ja.
Natürlich haben wir eine hohe psychoemotionale beziehungsweise auch eine hohe somatische Komponente im Nacken. Wenn wir Stress im Alltag haben, gibt es einfach Menschen, die reagieren sehr, sehr schnell mit Nackenverspannung. Ja. Da dann vielleicht auch zu Beginn vielleicht eine kurze Meditation oder irgendwas anleiten, wo die Menschen vielleicht noch mal ganz bewusst ihren Kopf schwer in den Boden sinken lassen können mit einem gewissen Handtuchrolle oder mit einem Teil von der Decke. Der Hinterkopf sollte aber am Boden liegen, um überhaupt zu ermöglichen, dass der Kopf schwer werden kann,
das
entspannen kann.
Das ist total wichtig, das irgendwie oder auch am Ende noch mal anzuleiten, ne? Das der Nacken auch loslassen darf, darüber, dass der Hinterkopf in den Boden sinkt oder dass wir Gewicht auch wirklich abgeben dürfen.
Genau.
Das heißt, du hast gesagt, so die natürliche Kurve, das können wir auch immer mal wieder einfließen lassen, ne, dass der Nacken seine natürliche Kurve beibehalten darf und dass wir auch statt zu sagen, mach den Nacken weich oder entspann den Nacken irgendwie eher anzuleiten, okay, spür mal, wo du vielleicht ein bisschen mehr Kraft reingeben kannst, um Halt zu bekommen, sodass der Nacken ein bisschen mehr loslassen kann in diese Richtung, ne?
Absolut. Und da gehe ich dann meistens, also wenn ich, wenn 3, 4 Yoga-Schülerinnen oder sagen wir mal Schülerinnen reinkommen, auch zu Sling oder Bewegungsliebe und alle sagen, ich habe Nacken, dann gehe ich ganz oft her und mache am Anfang eine Übung, um den Core zu spüren, weil wenn der Core fühlbar wird, darf der Nacken ganz oft entspannen. Das ist einfach ja. ein guter Zusammenhang, den lasse ich jetzt mal so stehen, ohne weiter darauf einzugehen. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren und mir zurückmelden oder uns zurückmelden, ob das vielleicht hilfreich für eure Schülerinnen war.
Und um es noch zu ergänzen, also der Nacken ist ja eine ganz zentrale Komponente in unseren ganz persönlichen inneren Haltemustern sozusagen, ja. ne? Also wo wir anspannen. Und sehr prominente Mitspieler dabei sind natürlich Kiefer, aber auch die Augen. Ne? Also wir können zum Beispiel
Atmung.
Auch, Atmung natürlich auch, aber wir können auch mal das Angebot machen zu sagen, lass den Blick weich werden oder lass den Unterkiefer locker werden und löst die Zahnreihen voneinander oder sowas.
Ja.
Und dass darüber möglicherweise auch Entspannung in den Nacken reinkommt, weil einfach so ein inneres Haltemuster an irgendeiner Stelle ein Stück weit unterbrochen wird und dann vielleicht auch andere Strukturen ein bisschen checken. Ah ja, okay, stimmt, ich kann entspannen.
Absolut. Und dann vielleicht halt am Anfang wirklich auch nochmal so zu gucken, hey, wie komme ich denn in so eine 360-Grad-Atmung rein, wo dann vielleicht der Nacken nicht mehr so viel unterstützen muss in der Einatmung, sondern vielleicht wirklich nochmal ausgeatmet wird und da der Fokus gelegt wird. Das unterstützt halt auch ganz, ganz oft.
Genau. Und man kann ja auch das bewusst nochmal aufgreifen, ne? Zu sagen, okay, und wenn du atmest, spür mal, ob du vor allem über den Nacken atmest, ne? Ob dein Nacken versucht, die Luft einzusaugen oder sowas. Also einfach auch solche Sachen nochmal zu verbalisieren, um überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen, weil das sind ja ganz unbewusste Muster.
Ja, und was, das hatten wir, glaube ich, auch in Teil 1 schon, das leise Einatmen. Da sind wir auch schon drauf eingegangen, also hör dir den Teil sonst gerne nochmal an. Leise einatmen ist auch sehr, sehr wichtig, also eigentlich schon fast lautlos.
Voll. Genau. Wir kommen zu unserem letzten Körperbereich. An unseren Schultern hängen die Arme dran und damit die Hände. Und weil wir ja häufig im Fitnessbereich, im Yoga-Bereich, aber auch irgendwie viel auf den Händen sind sozusagen, ne, wenn wir so an Plank-Position oder so ans Brett denken, in den
Hund.
Herabschauenden Hund oder im Vierfüßlerstand auch, spielt das vor allem da auch eine ganz zentrale Rolle. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch, wenn wir einfach ganz normal stehen, immer mal wieder anleiten können, dass Menschen überprüfen dürfen, habe ich gerade angespannte Hände, rolle ich irgendwie so meine Finger nach innen, darf ich auch hier vielleicht nochmal locker lassen. Auch die Hände so zu Fäusten zu ballen, ist ja oft Teil von so einem inneren Haltemuster. Von daher können wir das explizit anleiten. Aber wenn wir uns jetzt nochmal so auf den Bereich konzentrieren, wenn irgendwie Gewicht auf unseren Händen ist, dann haben wir natürlich auch hier im Yoga gibt es auch, haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, das Banda, also ein Energieverschluss, ne, wo es dann auch darum geht, hier viel Aktivität reinzubringen, was erstmal total sinnvoll ist, weil auch hier wollen wir ja nicht in unseren Handgelenken und den Fingern, Fingergrundgelenken irgendwie drin hängen. Aber lass uns nochmal gucken, welche Missverständnisse auch hier auftauchen könnten. Was ist dir wichtig, Lena, um vielleicht auch noch so ein paar Brücken zu bauen für Menschen, die noch nicht auf dieser feinstofflichen Ebene sind und direkt wissen, ah, okay, es geht auch energetisch darum, Energie nach oben zu denken sozusagen, sondern wo können wir noch ein bisschen mehr Anleitung geben?
Ja, also ich finde, die Hände sind einfach das schwierigste Thema, auch so in meiner Arbeit, finde ich einfach. Weil gerade auch ältere Menschen ganz oft große Themen mit Händen haben, mit Handgelenken. Und ich glaube, der größte, ich weiß gar nicht, ob das ein Mythos ist, da weiß ich gar nicht, wie das so angeleitet wird, aber bring das Gewicht in deine Hand, im Vierfußstand oder im Hund, dann ist es so, dass die meisten Leute eigentlich diesen Übergang zwischen Handgelenk und Hand adressieren. Also im Prinzip das Handgelenk und nicht den Handteller und nicht die Finger. Und dann liegt das ganze Gewicht womöglich noch mit gekrümmten Fingern, also dass die so hochkommen, komplett auf den Bereich wirklich im Übergang zwischen Handgelenk und Handteller. Und das sind die Strukturen, die hier so Karpaltunnel und Co. Letztendlich fördern oder die Problematiken. So, das heißt also, eigentlich geht es darum, die Hand einmal in ihrer Flächigkeit wahrzunehmen, was für viele echt schwierig ist, weil, wie du das eben schon sagtest, wir sind sehr oft verkrampft, wir haben die Finger eingerollt und alleine schon die Hand am Boden flächig aufzusetzen, ist für einige Menschen sehr herausfordernd. Das heißt, setz die Hand flächig auf, spreiz die Finger ab und spüre einfach deine gesamte Hand am Boden. Das muss noch nicht mal mit viel Gewicht sein, das kann man auch am Tisch machen. So, das ist Nummer eins, so, überhaupt die Wahrnehmung dafür zu schaffen. Und dann halt wirklich zu gucken, dass man die Hand wie den Fuß halt irgendwie auch ein bisschen aufdröselt. Nämlich, es gibt eine Handaußenkante, es gibt eine Handinnenkante, also die Handaußenkante ist der Bereich zwischen Handgelenk und Kleinfinger, Grundgelenk. Dann gibt es die Innenkante, das ist so dieser Bereich zwischen, ich sag mal, Handgelenk und Daumen und dann dieses L zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann haben wir Grundgelenke an den Fingern und dann haben wir auch noch Finger. Und da wirklich dann nach und nach diese Punkte wahrnehmen zu können, unter Aktivität einsetzen zu können und ja, dann letztendlich wirklich ansteuern zu können. Und da nutze ich halt ganz oft die Handaußenkante als Anker. Geh dann rein, also lass dann die Menschen die Hand von der Handaußenkante ablegen, über die Grundgelenke rein in dieses L zwischen Zeigefinger und Daumen und versuch dann quasi, wenn die Finger dann noch in die Länge kommen und nicht gekrümmt und verkrampft da sitzen, dann bin ich, also dann ist es meistens schon mal ein ganz anderes Gefühl. Was auch hilft, ist, das ist im Fitnessbereich vor allem oft einsetzbar, wenn ich merke, die Leute kriegen das nur ganz schwer umgesetzt, ich gebe denen meistens eine Hantel, um sich dann abzustützen, dann haben wir zwar wieder diese gekrümmte Fingerhaltung, aber dann ist zumindest das Handgelenk wieder so ein bisschen anders statisch organisiert. Und was halt auch funktioniert ist, das mache ich halt mit dem Fuß auch ganz oft, allerdings dann eher im Einzelsetting, das heißt ein Tuch ins Gewölbe legen, also oder ein Socken. So, wir haben ganz oft Socken bei uns, das kann man im Gewölbe beim Fuß machen, das können wir aber auch in der Hand machen. Das heißt, dass du dir quasi zwischen dem L und dem kleinen Finger haben wir so eine Kuhle in unserer Handfläche, die halt quasi wie so ein Gewölbe ist und da kann man sich dann auch vielleicht nochmal so eine kleine sensorische Referenz reinlegen, dass man dann quasi wieder ein bisschen mehr die Handaußenkante, die Handinnenkante und die Grundgelenke spürt.
Das heißt, ich breche es auch nochmal wieder so aufs Cueing und Wording zurück. Wir wollen ja auch den Kontakt erstmal anleiten, ne? Also es macht durchaus Sinn. Klar, es geht auch um Druck im Sinne davon, wenn wir Gewicht auf die Hände geben, dass wir die Kraft wieder nach oben, auch Richtung Arme, Richtung Schultergürtel geben wollen, ne? Und nicht eben in den Handgelenken drin hängen. Aber statt nur den Druck anzuleiten, vor allem auch mitzugeben, okay, spür den Kontakt, spür vielleicht, wie der Boden, wie der Boden antwortet oder bekommst du Resonanz vom Boden oder sowas, ne? Also zu kommunizieren auch mit dem Boden oder mit dem Material, was dann unter deinen Handflächen ist, als Vorstufe.
Voll und Druck. Wirklich erstmal, ich finde, es macht wirklich richtig viel Sinn, erstmal eine kleine Landkarte von der Hand in der Wahrnehmung zeichnen zu lassen und überhaupt zu verstehen, was macht meine Hand da eigentlich und nicht nur das Handgelenk als Abstützposition zu betrachten, sondern das dann wirklich bis in die Fingerspitzen zu sehen. Und das ist oft schon, das reicht oft schon erstmal.
Und eigentlich ist das schon auch ein guter Schlusssatz oder ist die Brücke irgendwie zu der zu der Message auch, ne? Dass es letztlich auch in unserer Art der Anleitung drum geht, dass wir überlegen, was muss der Körper spüren, damit eine Position sinnvoll von innen nach außen heraus entstehen kann.
Voll.
Und dass wir unser Cueing, unsere Anleitung, unser Wording auch so aufbauen, dass wir dafür Raum geben, für diese Wahrnehmung, für den Kontakt, für die Resonanz, aber dann auch für die Selbstorganisation ganzheitlich, ne? Und nicht rein isoliert. Klar, ist auch immer cool, sehr fein ins Detail zu gehen und isoliert zu werden, aber dass wir das im guten Gleichgewicht haben, auch zu der Möglichkeit, dass wir die gesamte Kette sozusagen sich gut organisieren lassen können und in einer Haltung letztendlich sind, die am Ende wieder Atem ermöglicht, die Nervensystemregulation ermöglicht und für uns eben eine stimmige Position.
Absolut. Und ich sag mal, in dieser Folge verbindet sich für uns vielleicht auch so ein bisschen so einmal dieser Haltungsaspekt, der ja einfach wichtig ist, aber dann halt auch so dieser Praxisaspekt von wie leiten wir was an? Also was etwas, was konkreter ist. Und und ich sag mal, unser Ziel ist es jetzt eigentlich mit diesen Teil 1 und Teil 2, allen euch als Zuhörenden und vielleicht auch als Yoga-Lehrende oder als Fitness-Lehrende irgendwie so ein bisschen mitgeben zu können, dass wir da auch nochmal unsere eigene Sprache, unsere eigenen Worte vielleicht reflektieren, vielleicht manchmal auch überprüfen, vielleicht auch versuchen, diesen Rahmen größer aufzuziehen, um wiederum mehr Inside-Out-Approach zu bekommen, wo wir wirklich versuchen, dann halt, was du gerade sagtest, die Position oder das von innen nach außen entstehen zu lassen, um den Rahmen größer zu ziehen.
Voll.
Ja.
Ja, wir sind gespannt auf euer Feedback. Wir wünschen uns auch ganz viel Resonanz, gerade weil das ja auch ein Thema ist, wo wir ganz viel Unterschiedliches verstehen können unter den Ausdrücken, die wir nutzen, die Formulierungen, die Bilder. Also schreibt uns gerne, lasst uns wissen, welche Bilder ihr nutzt oder auch gar nicht mehr nutzt. Und ja, habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.